Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir sitzt auch im neuen Jahr wieder Michael gegenüber. Und Michael, ich muss dir eine Identitätsfrage stellen. Michael, fühlst du dich eigentlich eher als Deutscher oder fühlst du dich eher als Saarländer?
Oh, eine schwierige Frage. Mal so, mal so.
Mal so, mal so. Okay, dann frage ich anders. Was würdest du denn sagen, macht denn die Saarländer aus? Also was würdest du als saarländische Identität beschreiben?
Ja, natürlich unsere Geschichte, aber auch unsere Wirtschaft, also Kohle und Stahl, dann aber auch der Zusammenhalt. Also es gibt viele Vereine im Saarland, Genuss. Also wir sind, glaube ich, auch durch die Nähe zu Frankreich ein Genussland. Mhm. Und ja, allgemein so Geselligkeit, Zusammenkommen, unkompliziert miteinander in Kontakt treten. Also ich glaube, das macht uns aus.
Jetzt gibt es die Saarländer ja noch gar nicht so lange. Das Saargebiet ist ja erst nach dem Ersten Weltkrieg überhaupt ins Leben gerufen worden, als ein Gebiet so ungefähr in den Grenzen wie heute, ein bisschen kleiner. Glaubst du denn, dass dieses erstmalige Zusammenführen dessen, was dann später das Saarland wurde, dass das auch so eine Art Geburtsstunde des Saarland war? Oder war es dann die Saarabstimmung 1935, vor 90 Jahren genau? Oder glaubst du, dass so eine richtige Geburtsstunde gibt's gar nicht, der Saarländer?
Ja, auf jeden Fall. Also 1920, das spielt schon eine Rolle, weil man dann erstmal die Grenzen auch definiert hat, die natürlich ein bisschen anders waren als heute. Mhm. Ja, ich würde schon sagen, dass das so ein bisschen die Geburtsstunde war.
Okay. Ist nämlich eine sehr, sehr spannende und interessante Frage, die ich einer absoluten Saarland-Expertin gestellt habe. Professor Dr. Gabriele Clemens von der Universität des Saarlandes ist Historikerin für vor allen Dingen neue Geschichte, aber vor allem auch Landesgeschichte. Und ich habe mich mit ihr sehr, sehr eingehend über die Saarabstimmung 1935 von ziemlich genau 90 Jahren unterhalten und dann auch über die Frage, ja, warum haben sich denn die Menschen, die in diesem Saargebiet, das erst nach dem Ersten Weltkrieg geschaffen wurde, 1935 für Deutschland entschieden. Warum wollten die nicht alleine bleiben zwischen Deutschland und Frankreich? Warum wollten sie nicht zu Frankreich gehen? Also über diese Saarabstimmung im historischen Kontext und dann eben auch vor allen Dingen über die Frage, war es die Geburtsstunde der Saarländer 1935? War sie 1920? Wann war die? Und wie haben sich die Menschen im Saargebiet damals identifiziert? Über all diese Sachen habe ich mich unterhalten und es ist eine sehr, sehr interessante Folge, weil es tatsächlich ja gar nicht so eindeutig ist, ob es wirklich die Geburtsstunde war oder nicht. Aber hört selbst das ganze Interview mit Frau Professor Dr. Gabriele Clemens von der Universität des Saarlandes über die Saarabstimmung 1935. Viel Spaß. Vor 90 Jahren durften die Menschen, die später als Saarländer und Saarländerinnen bezeichnet werden sollten, zum ersten Mal über ihr eigenes Schicksal bestimmen. Am 13. Januar 1935 fand die sogenannte Saarabstimmung statt. Über diese Abstimmung, die Hintergründe und die Folgen dieses Volksvotums spreche ich heute mit Frau Professor Dr. Gabriele Clemens, Inhaberin des Lehrstuhls für Neuere und Landesgeschichte an der Universität des Saarlandes. Frau Professor Clemens, herzlich willkommen im Haus der Unionsstiftung. Schön, dass Sie hier sind, mir gegenüber sitzen.
Ja, ich bin auch sehr froh, hier zu sein und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Frau Professor Clemens, ja, wenn wir über die Saarabstimmung vor 90 Jahren sprechen, und wenn wir dieses Plebiszit überhaupt verstehen wollen, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zurückgehen in der Geschichte. Wo würden Sie denn ansetzen, um diese Ereignisse greifbar zu machen?
Also man muss schon sagen, dass es vor 1920 kein Saarland gegeben hat. Mhm. Im Kaiserreich gehörte der größte Teil des heutigen Saarlandes zur Rheinprovinz und ein kleinerer zur Bayerischen Pfalz. Und die Identitäten waren eher an diese Einheiten gebunden. Und das Saarland spielte noch keine Rolle.
Okay, also das war auch überhaupt nicht in den Köpfen irgendwie drin, dass man an der Saar wohnt, also vielleicht außer in Saarbrücken und in Saarlouis?
Ich glaube, man hat sich eher als Rheinländer gesehen, okay, oder als Pfälzer, aber das Saarland spielte, soweit ich das beobachten kann, noch keine große Rolle.
Okay, das Deutsche Kaiserreich, das wird ja im Nachhinein oft schon als irgendwie einheitlicher Staat betrachtet, also zumindest in den ganz vereinfachten Darstellungen. Das Deutsche Kaiserreich, wir hatten den Kaiser Wilhelm I und dann Wilhelm II. Dabei haben sogar noch zu Beginn des Ersten Weltkrieges Truppen einzelner Länder, wie etwa Bayern, als eigene Verbände gekämpft. Also die Bayerische Armee war so ein eigener Verband, der gar nicht durchmischt war mit anderen Staaten. Was wissen wir denn über die Identifikation der Menschen jetzt nicht nur an der Saar? Sie haben es gerade gesagt, man hat sich irgendwie als Rheinländer gefühlt. Hat man sich auch irgendwie als Preuße oder gefühlt? Also ging das größer oder war es eher im Kleinen, dass man gesagt hat, ja, wir sind Saarbrücker, wir sind St. Wendler, wir sind Homburger? Also wo hat man die Identität angesetzt eigentlich?
Vielleicht noch eins zum Ersten Weltkrieg. Die haben die ganze Zeit nicht als deutsche Truppen gekämpft. Es gab immer preußische Truppen, ja, sächsische okay. Truppen, bayerische, und das schuf auch Probleme bei der Koordination. Es gab kein deutsches Heer. Identität, ich würde sagen, Identität ist oft in konzentrischen Kreisen aufgebaut. Man sieht sich in erster Linie mal als St. Wendeler oder meinetwegen als Biesdorfer und dann in der zweiten Schicht dann als Saarländer oder Rheinländer ja. und dann vielleicht als Deutscher oder Europäer. Also man hat nie nur eine Identität.
Und war denn auch die Identität gar nicht so sehr wie heute an Geografie gesetzt, sondern dann, ja, man hat sich dann als Katholik gesehen oder als Protestant? War das eher eine identifizierende Größe?
Man hat sich mit den Herrschern identifiziert, okay. also mit dem preußischen König oder Kaiser, und natürlich haben Konfessionen eine Riesenrolle gespielt. Mhm. Das so auf jeden Fall.
Ja. Wenn wir jetzt über den Ersten Weltkrieg auch schon gesprochen haben, wie stark haben denn die Kriege der jüngeren Vergangenheit die Saarbewohner geprägt? Also ich denke da insbesondere an den Deutsch-Französischen Krieg, der ja auch hier vor den Toren Saarbrückens geführt wurde mit der ersten Schlacht in Spiechern und dann der Erste Weltkrieg. Hatte das eine identifizierende oder eine identitätsschaffende Rolle auch gespielt?
Also dieser Krieg ist ja für Front und Heimatfront eine enorme Belastung, der Erste Weltkrieg. Vielleicht nochmal rück zum Deutsch-Französischen Krieg. Also die Schlacht von Spiechern war ja völlig sinnlos und auch mit der obersten Heeresleitung nicht abgesprochen. Ja. Auch die Lage, die preußischen Truppen unten, die Franzosen saßen oben auf dem Berg. Also es wurde im Nachhinein im Deutschen Kaiserreich immer wieder als gefeiert, als Beitrag des Saarlandes oder des Gebiets hier dieser südlichen Rheinprovinz zum Deutsch-Französischen Krieg, wurde dann auch von Veteranenverbänden gefeiert, aber auch das ist, glaube ich, ein Kult, da streite ich mich auch mit Kollegen, die, glaube ich, nicht alle erfassen. Also es ist eher ein bürgerlicher Kult, ob da wirklich die Arbeiter und Bauern sich damit Spichern so sehr identifizieren konnten, bin ich mir nicht sicher, habe ich Zweifel. Der Erste Weltkrieg, man hat ja mit einem gewissen Hurra-Patriotismus begonnen, saß dann ziemlich schnell fest an der Westfront. Es war ein brutaler Materialkrieg, Materialschlachten fanden statt. Die Menschen in der Heimat haben gehungert, gefroren, vor allem in den letzten beiden Kriegsjahren. Also es führte sogar dazu, dass diese Heimat oder die Front, die am Anfang stand, dieser Burgfrieden, der bröckelte immer mehr, weil die Belastungen durch diesen Krieg so ungeheuer groß waren.
Okay, das heißt, also es kann sein, dass das durchaus dann später für die Identifikation der Menschen hergenommen wurde. Aber Sie sagen auch, das hat nie alle Schichten gleichermaßen durchdrungen.
Also ich hab viel zum Ersten Weltkrieg gelehrt und auch, da gibt es ja sehr viel neuere Literatur. Ja. Ich empfehle meinen Studenten immer, lesen Sie im Westen nichts Neues. Ja. Da sieht man nämlich sehr schön, was die zusammenhält, ist die gemeinsame Gruppe, in der man ist, die, okay. die militärische Einheit. Da ist man solidarisch, aber auch das Verhältnis zum Kaiser bröckelt immer mehr im Laufe des Krieges. Er ist ja auch nicht präsent. Also er ist dann irgendwann auch keine Identifikation mehr, sondern vielmehr Hindenburg.
Okay, also ich bleibe bei der Frage der Identifikation, weil es geht ja am Ende, geht es ja schließlich darum, wir feiern diese Saarabstimmung, da haben die Saarländer abgestimmt, aber wir sind ja noch vor dem Ersten Weltkrieg oder während des Ersten Weltkriegs, da gibt es das ja gar nicht. Also womit identifizieren sich die Leute? Und da wäre jetzt die nächste Frage, welche Rolle spielt denn Frankreich für die Identität? Waren die Franzosen, war das der Erbfeind, der Nachbar, waren das Freunde? Oder war auch das am Ende einfach zu weit weg und auch dann irgendwie nur so ein Mittel, um sich selbst zu identifizieren, indem man sich abgegrenzt hat?
Also es war der Erbfeind und das hat man auch in der Schule gelernt. Und ja. Vor allen Dingen diejenigen, die an den Gymnasien waren, die wurden wirklich, das wurde ihnen immer wieder vermittelt, ob das im Deutschunterricht war, im Geschichtsunterricht immer wieder, wurde dann auf die vorausgegangenen Kriege dann auch immer rekurriert, auf die sogenannten Befreiungskriege oder Deutsch-Französischer Krieg. Also man versuchte, die Menschen darauf einzuschwören. Die Franzosen waren der Erbfeind, die wurden noch immer sprachlich niedergemacht als verwelscht und weiblich und schwach. Das hat funktioniert und vor allen Dingen, was auch sehr wichtig war der Nationalismus. Mhm. Der hat doch hat gegriffen. Es wurde vor allem dieser aggressive, chauvinistische Nationalismus kurz vor dem Ersten oder in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, der war sehr wirkmächtig und das saß in den Köpfen.
Also kann man durchaus sagen, dass auch wenn man sich nicht als Saarländer identifiziert hat, man hat sich dann irgendwo als Deutscher identifiziert und auf jeden Fall als Nicht-Franzose.
Ich würde sagen, ich beharre darauf, dass man sich als Teil der Rheinprovinz gesehen hat, als Teil der Pfalz und dann vielleicht auch im zweiten Schritt dann auch als Nationaldeutscher.
Als Nationaldeutscher und auf jeden Fall dann Nicht-Franzose. Ja, das war auch immer klar.
Das okay. In jedem Fall.
Das wird auch später nochmal wichtig. Wir kommen aber vorher noch auf eine andere Frage, nämlich Sie haben die Arbeiter eben angesprochen. Wir haben hier an der Saar viele Kohlegruben gehabt. Wir haben eine blühende Stahlindustrie zu dieser Zeit. Welche Rolle hat das für die Menschen gespielt? War die Arbeit, war das eine große Identifikation?
Auf jeden Fall. Man hat sich, also gerade unter Tage war es ganz wichtig, dass man sich auch auf die Gruppe verlassen konnte, mit der man unter Tage war. Das war eine schwere Arbeit, aber eine Arbeit, die auch dann die Familien ernährte. Mhm. Und bei den Stahlwerken war es ganz klar die Identifikation mit der Hütte. Die fand statt. Okay. Und wurde auch gefördert von den Fabrikherren. Da würde ich eine große Identifikation sehen.
Wenn wir uns jetzt mal die Folgen des Weltkriegs des Ersten anschauen, Sie haben gesagt, das war eine Materialschlacht, da war viel Entbehrung, am Ende auch Hunger, die Identifikation mit dem Kaiser hat gebröckelt. Aber welche Folgen hatte dieser Krieg denn auf die Gesellschaft an der Saar? Hat er sie stark verändert oder... Ja, abgesehen von den Soldaten und den Familien, die eben Kinder an der Front hatten, gar nicht so sehr. Wie würden Sie das einschätzen?
Doch, es hat die Menschen überhaupt an der Front im gesamten Deutschen Reich ganz stark belastet, weil halt die englische Seeblockade sehr erfolgreich war. Das Deutsche Reich war nicht autark, es war zwingend auf Einfuhren angewiesen, sowohl von Lebensmitteln als auch von anderen Dingen. Und es war eine Notsituation hier, die Kinder, es gibt einen schönen Spruch, der Krieg macht die Kinder klein. Mhm. Warum sind die kleiner als die Generation vor dem Krieg? Weil ihnen Milch und Fleisch fehlt. Sie wachsen weniger. Also die Belastungen waren sehr groß, in den Städten natürlich wieder schlimmer als auf dem Land, wo man leichter an Lebensmittel kam. Aber die Belastungen waren enorm. Und das sieht man auch an den massiven Streiks, die ja dann vor allem in den letzten Kriegsjahren stattfinden oder im letzten Jahr.
Okay, das heißt, der Krieg war dann eher negativ in den Köpfen drin, kann man das auch so sagen?
Ja, vor allen Dingen, als dann noch mit dem Versailler Vertrag die Alleinschuld den Deutschen angelastet wurde, dann war die Verbitterung riesig. Also man hat 4 Jahre gekämpft und am Ende wird man noch mit knapper Not noch die Annexion verhindern.
Mhm. Genau, und dann sind wir auch schon bei eben genau dem Punkt, nämlich dem Vertrag von Versailles. Der wurde von den Siegern des Weltkriegs aufgesetzt und den Deutschen dann entsprechend aufoktroyiert. Das bedeutet aber nicht, dass die Sieger sich immer einig waren bei der Erstellung des Vertrages. Was wollten denn insbesondere die Franzosen, also unsere direkten Nachbarn, nach dem Krieg, mit Blick auf das, was dann später das Saarland werden sollte oder Teile davon?
Also Clemenceau hätte am liebsten das ganze Linksrheinische annektiert. Das wurde direkt abgestritten. Dann wollte er zumindest mal das Gebiet hier annektieren. Und auch das wurde von Wilson, dem amerikanischen Präsidenten, von Woodrow Wilson verhindert. Und er konnte für das Saargebiet, was dann entsteht, so eine Art Sonderstatus verhandeln, dass dieses Gebiet für 15 Jahre vom Deutschen Reich getrennt wird, dem Völkerbund unterstellt wird und dass die Saarländer dann nach 15 Jahren darüber abstimmen dürfen, ob sie den Status quo behalten möchten, ob sie zum Deutschen Reich zurück möchten oder ob sie sogar nach Frankreich möchten.
In der Argumentation für dieses Gebiet spielen die Menschen erstmal gar keine Rolle. Also der hat auf die Kohlegruben geguckt, die Franzosen haben auf die Kohlegruben geguckt und auf die Stahlwerke und die wollten sie haben. Und die Menschen waren erstmal egal oder wurden ignoriert. Und dann hat man aber versucht doch irgendwie, also weil man gesehen hat, man kann das nicht ignorieren, da leben Menschen und das muss man argumentieren, dass man das jetzt sich einverleibt. Und es gab dann die Argumente von französischer Seite, so wie ich das gelesen habe, dass man gesagt hat, naja, die Menschen an der Saar, Saar-Louis, eine Schöpfung des französischen Königs Ludwig des 14., die sind ja sowieso französisch im kulturellen Sinne, mehr oder weniger. Und dann gibt es die Geschichte, dass der Saarbrücker Oberbürgermeister damals beim amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson interveniert hat. Ja, man sei überhaupt gar nicht französisch, das stimmt überhaupt nicht. Wurde Woodrow Wilson dann entsprechend, so wie er auch die Annexion der linksrheinischen Gebiete verhindert hat, auch zum Fürsprecher der Menschen im Saarland in gewisser Weise?
Also ich weiß nicht, ob denen das, die kannten sich ja alle, also die kannten Situation hier nicht, was wusste Woodrow Wilson über das Saarland. Ihm war es wichtig, das Selbstbestimmungsrecht. Und er konnte es ja teilweise durchsetzen und teilweise nicht bei Südtirol. Bin ich auch in Südtirol schon gefragt worden, ihr durftet abstimmen, wir nicht. Ne? Also es hat ja nicht überall, konnte es nicht durchsetzen. Und da konnte er sich durchsetzen. Und es wurde aber den Franzosen zugesprochen, dass sie für all, es gab den Spruch, le Boche paiera tout, der Deutsche muss alles bezahlen, weil der Krieg hat in Frankreich stattgefunden, doch sind ganze Landschaften verwüstet. Man hat die Kathedrale von Reims, hat die Türme abgeschossen aus militärischen Gründen. Man hat dann noch beim Abzug der Truppen in Nordfrankreich die Kohlegruben geflutet. Also und da wollte man Kompensationen für haben. Aber le Boche paiera tout ist Quatsch, das konnte man nicht bezahlen. Was da angerichtet wurde, war auch mit den großen Lasten, die Deutschland oder dem Deutschen Reich aufgebürdet wurden, es war nicht gut zu machen. Aber das war die Idee. Und man wollte die Kohlegruben und die Stahlwerke. Und dann braucht man aber auch die Arbeiter. Und darum hat man noch Teile des Hochwaldes mit einbezogen, damit die Arbeiter einpendeln können. Also soweit die Pendlerzüge fuhren, soweit wurde dann das Gebiet dann so praktisch auf dem Reißbrett entworfen.
Ja, okay, das heißt, die Grenzen wurden nicht wirklich willkürlich gezogen, sondern man hat geguckt,
ganz überlegt.
Okay, wo sind die Arbeiter, wo ist das Einzugsgebiet, alles mit Blick eben auf die Kohlegruben und die Stahlfabriken.
Ja, also in den Kohlegruben haben 70.000 Mann gearbeitet. Ja. Die mussten ja irgendwo herkommen.
Ja, klar, natürlich. Was hieß dann im Endeffekt? Also Sie haben gesagt, das wurde dem Völkerbund unterstellt. Aber was hieß diese auch Einrichtung eines komplett neuen Gebietes, diese Zusammenführung von Menschen jetzt zu einem, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen würde, zu einem Gebiet, zu einer Menge. Was hieß das für die Menschen, dieser Kompromiss?
Also es ist ja so, es wurde ja nicht sofort alles es gab nämlich keine neuen Gesetze. Die alten Gesetze galten erstmal weiter. Sukzessive hat man Neuerungen eingeführt, aber ich denke, dass das ein Bauer überhaupt nicht tangiert hat. Und für die Arbeiter war es so, vorher waren ja die, kamen die Chefs aus Berlin, jetzt kommen sie aus Paris. Ne? Also die Gruben haben immer dem Staat gehört und da war es auch so, dass der Wasserkopf preußisch war und jetzt ist der Wasserkopf französisch und unten arbeiten immer noch dieselben Menschen.
Ja, ja. Okay, das heißt, im Alltag hat sich wahrscheinlich gar nicht so viel verändert oder es war nicht so relevant.
Also was einfach den Alltag bestimmt hat, war, dass mit dem Ende des Kriegs die Not nicht zu Ende war. Ja. Man musste wieder von der Kriegswirtschaft auf Friedenswirtschaft umstellen und die ersten Jahre waren noch von massiven Notsituationen geprägt. Okay. Es gab ja auch die Hungerkrawalle. Also es war nicht so, dass die Sozialnöte mit einem Mal beendet waren und dann kamen noch die schweren Wirtschaftskrisen hinzu. Also das war das, was das Leben der Menschen wirklich geprägt hat.
Ja, aber das war dann auch nicht so unterschiedlich vom, sag ich jetzt mal, vom Deutschen Reich oder von Frankreich, oder?
Es war sogar teilweise besser, zu Frankreich zu gehören, weil man früher den Franc hatte, also diese Hyperinflation auch nicht so mitgemacht hat. Okay. Und auch die Weltwirtschaftskrise kam mit Verspätung im Saargebiet an.
Okay, naja, immerhin etwas, möchte man meinen. Jetzt haben wir ja ein neues Gebiet, wir haben ein neues Konstrukt, das unter Völkerbundverwaltung gestellt wird. Ein Konstrukt, das es so vorher nicht gab, das zusammengewürfelt wurde. Wir haben es ja vorhin gesagt, teils preußisch, teils bayerisch. Man sieht es ja heute noch im Landeswappen des Saarlandes, was da alles dazugehört. Wie demokratisch war das denn, dieses Konstrukt? Es steht ja unter Völkerbundverwaltung, okay, aber was genau heißt das ja? Es gab ja auch den Landesrat, also ein Instrument, das einem Parlament irgendwie nahe kam, der auch mehr oder weniger gewählt wurde. Wie demokratisch war das Ganze?
Auf kommunaler Ebene ja, auf regionaler Ebene nein. Also die Stadträte konnte man wählen, das war absolut demokratisch. Die haben auch noch die erste Wahl im Januar 1919 mitgemacht mit dem Deutschen Reich. Okay. Da konnte man hier auch noch stimmen, da konnten auch Frauen zum ersten Mal abstimmen und das Frauenwahlrecht blieb den Frauen anders als in Frankreich erhalten. Sie hatten aber auf regionaler Ebene keinerlei Mitbestimmungsrecht. Es gab eine Regierungskommission, die bestand aus 5 Mitgliedern. Der erste Vorsitzende dieser Regierungskommission, Roe, war ein Franzose, der hier geherrscht hat wie ein französischer Präfekt. Die anderen kamen, es war immer ein Saarländer dabei, ein Franzose und andere aus anderen, meist europäischen Ländern, aber auch teilweise aus Kanada. Mhm. Und diese Regierungskommission übernahm halt die Aufgabe einer Regierung und es gab erstmal keinen Landesrat. Und die Saarländer sind dagegen Sturm gelaufen, sind immer wieder nach Genf gereist mit Delegationen, angeführt von Röschling und Hermann Röschling. Aber es sind alle mit, also alle Parteien waren dabei. Ja. Also man ist dann gemeinsam aufgetreten und hat dann regelmäßig in Genf auf das Schicksal aufmerksam gemacht. Und dieser Rowe hat auch sehr ungeschickt hier geherrscht, auch sehr top-down, hierarchisch. Und dann hat man in Genf durchsetzen können, dass es einen Landesrat gibt. Der wurde absolut demokratisch gewählt. Wie gesagt, auch mit Frauen. Es waren auch Frauen dabei. Es waren weniger, aber es gab Frauen in diesem Landesrat. Aber er hatte nur beratende Funktion. Das heißt, alles, was die Regierungskommission verabschiedet hat, musste ihm vorgelegt werden. Dann konnten die versuchen, es zu korrigieren oder sagten halt ja. Aber sie hatten also keine legislativen Rechte.
Ja, aber immerhin gab es eine gewisse Mitbestimmung. Es gab schon so erste Demokratieansätze. Im Vergleich aber zum Deutschen Reich viel, viel weniger.
Viel, viel weniger. Ja. Und da hatte man im Kaiserreich ja mehr Möglichkeiten, zumindest mal die Männer mit dem allgemeinen Wahlrecht. Also nein, das wurde ihnen hier vorenthalten. Und das führte dann auch dazu, wenn man schon keine Politik machen darf, dann nimmt man alles andere, um Politik zu machen und seinen Meinungen Ausdruck zu verleihen.
Okay, also was konkret heißt das denn zum Beispiel? Also
man hat zum Beispiel jedes Thema politisch total aufgeladen. Die Domanialschulen zum Beispiel. Die Domanialschulen, das waren ja Schulen, die meistens bei den Hütten oder bei den Gruben waren. Ja. Und die waren halt von französischen Werten geprägt. Und da wurde in der Presse, und vor allem die Presse wurde benutzt. Und die Presse wurde massiv benutzt. Die Presse war ja das Medium. Wir hatten damals im Saargebiet 33 Tageszeitungen. Also eine ganz lebhafte Presselandschaft und da wurde, und jede große, also das Zentrum hatte sein Blatt, die SPD hatte die Volksstimme. Am wichtigsten war immer dieser Brücker Zeitung, allein von der Auflage her, aber die ist auch massiv antifranzösisch und nationalistisch ausgerichtet. Ja. Und das wurde dann halt benutzt, um Politik zu machen. Ja. Also die Presse wurde benutzt dann, es gab dann zum Beispiel auch zwei Museen. Das eine wurde vom Völkerbund unterstützt und das andere wurde hier von den hiesigen Kräften unterstützt. Es war dann mehr so ein Heimatmuseum. Das andere wollte international sein und feierte die Kelten und die anderen feiern dann halt die Germanen und die frühe Neuzeit hier an der Saar.
Faszinierend. Ich springe jetzt mal ein kleines bisschen in der Geschichte vor. Johannes Hoffmann kam ja auch als Journalist, als Redakteur hier ins Saarland. War das auch einer der Gründe, warum diese Verbindung zwischen Journalismus und dann später Politik so funktioniert hat hier im Saarland? Kam das nicht von ungefähr?
Das kam überhaupt nicht von ungefähr. Er ist ja auch Saarländer.
Ja, genau.
Er ist dann zur Ausbildung, er hat studiert. Im Saarland konnte man ja nicht studieren, kam dann zurück und wurde dann für die Landeszeitung gewonnen. Wir haben dasselbe. Ähnlich ist es ja bei den Sozialdemokraten. Max Braun wird ja extra hierhin ans Saarland oder nach Saarbrücken geholt, um hier die Volksstimme als Redakteur zu betreuen, hat es auf sehr hohem Niveau gemacht. Also die waren beide sehr gute Journalisten. Und wie gesagt, die Presse spielte für die Meinungsbildung damals die größte Rolle.
Spannend, sehr, sehr, sehr faszinierend, die Zeit. Jetzt sind wir ein bisschen in der Zeit gesprungen. Gehen wir nochmal zurück zu den Anfängen oder zu der Zeit dann nach dem Vertrag von Versailles, nachdem der in Kraft getreten war 1920. 15 Jahre lang sollten die Saarländer unter Verwaltung des Völkerbunds sein. Wir haben es gerade schon angesprochen, es gab viele Zeitungen. Es war sehr, sehr politisch, weil es eben sonst keine Möglichkeit gab, sich politisch auszudrücken. Aber wie hat sich denn das Land und die Gesellschaft in dieser Zeit unter dem Völkerbund entwickelt? Kann man da irgendwie sagen, das war wirklich eine ganz eigene saarländische Dynamik oder hat sich das dann doch irgendwo an entweder im Deutschen Reich oder an Frankreich stark orientiert.
Wohin wollen Sie jetzt hinaus? Das verstehe ich nicht ganz.
Einfach, wie hat sich die Gesellschaft entwickelt?
Also wenn man sich etwa man hat sich kulturell ganz klar nach Deutschland hin orientiert. Ich denke, wenn es um Mode ging, da hat man nach Paris geschaut.
Ja.
Hat man immer auch schon vor dem Krieg gemacht. Aber wenn es um kulturelle Einflüsse ging, hat man ganz klar nach Berlin geschaut. Okay. Also es verging auch keine Theatersaison ohne Wilhelm Tell. Also man hat auch wirklich dieses deutsche Kulturgut mit aller Macht gepflegt.
Ja.
Und wie gesagt, politisch konnte man sich nicht wirklich entfalten. Und wirtschaftlich lebt man eigentlich ein bisschen in between, aber im Prinzip vollzieht man hier die große Entwicklung nach, wie rechts und also westlich und östlich.
Ja, okay. Jetzt haben wir vorhin ganz viel über Identität gesprochen und das Selbstverständnis der Menschen im Saarland. Welche Auswirkungen hatte denn die Verwaltung in 15 Jahren? Sie haben es vorhin angesprochen, war ein Franzose an oberster Stelle, ein Kanadier und zwei Briten. Das klingt erstmal sehr international, kosmopolitisch fast. Ist das eigentlich ein Trugschluss, weil Sie eben gesagt haben, man hat sich eigentlich dann vor allen Dingen auch kulturell sehr an Deutschland orientiert? Hat sich diese Internationalität der Führung unter Verwaltung des Völkerbundes, das klingt ja auch groß und global, hat das irgendwie auf die Gesellschaft abgefärbt oder war das zu weit?
Ich wüsste, also was wir heute uns als ideal vorstellen, ja, das gab es damals noch nicht. Okay. Die Menschen hier fühlten sich bestraft in ihrer Situation, okay, abgetrennt vom Reich. Und ich wüsste auch nicht, dass diese auch wechselnden Regierungsmitglieder, dass die sich hier groß als kulturelle Botschafter oder politische Botschafter engagiert hätten. Die haben einen Verwaltungsjob hier gemacht. Und irgendwelche Synergieeffekte sehe ich da nicht,
okay,
die von denen ausgegangen sein sollten. Oder auch Integration dieser Führung sehe ich nicht.
Nee, okay. Mhm. Ja. Hätte ja sein können. Man, ne, ja, man liest dann Kanadier und Großbritannien an der Führung, aber ja gut, wenn nichts rumkommt, dann ist das halt wirklich nur ein Verwaltungsjob.
Wir wissen von einem, der immer in Paris saß und da auf der Pferdebahn gewettet hat. Also es ist auch nicht so, dass jeder, der in dieser, ich will diese Kommission, also sie waren natürlich auch verschieden gut und verschieden lange da und ich will ja auch keinen verunglimpfen, aber es ist nicht so, dass sie mit Herzblut sich in diese Region ja gestürzt hätten. Es ist wohl so, dass nach Roh die Chef jeweiligen oder der erste der Regierungskommission sehr viel entgegenkommender war und den Saarländern gewogener als Roh. Bei Roh muss man leider sagen, der hat ja bis 25 hier regiert, der wurde praktisch von Paris aus, bekam der Instruktionen, was er zu tun habe. Und ja.
Hat er ausgeführt. Ja, dann bleiben wir doch gerade mal bei den Franzosen. Die waren Eigentümer der Gruben, der Kohlegruben. Damit waren sie größte Arbeitgeber im Saarland und kontrollierten auch große Teile eben der Verwaltung, wie wir auch schon gesagt haben. Gaben sich die Menschen im Saargebiet denn damit zufrieden, dass jetzt die Franzosen mehr oder weniger das Sagen haben im Saarland oder hat das zu großen Spannungen auch geführt?
Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass man dann bei der Abstimmung auf keinen Fall zu Frankreich wollte. Also Man muss sich das immer wieder vor Augen führen, das versuche ich auch meinen Studierenden zu sagen, der Nationalismus war ungeheuer stark. Er wurde schon vor dem Krieg gepflegt und gehegt, er wurde jetzt noch viel mehr. Also ich habe jetzt die Tage noch mal die SZ gelesen. Es ist einem heute schon fast unangenehm zu lesen, was da in einer liberalen Zeitschrift zur nationalen Situation geschrieben wird und immer wieder auch Knechtschaft hier, okay, und dann immer mit Treue und Herz und Glaube und immer wieder so, Deutsch ist die Saar, Deutsch immer da. Also das wird ständig getrommelt. Yeah. Und so irgendwie, es gab natürlich auch einige Intellektuelle und Künstler, die auch die Chancen gesehen haben mit Frankreich oder mit Paris. Aber das war eine kleine intellektuelle Minderheit.
Okay, also das, was wir dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben mit deutsch-französischer Freundschaft, war da, hat keiner dran gedacht.
Und Sie müssen auch ganz ehrlich sagen, das fängt dann auch zart an nach dem Zweiten Weltkrieg. Das dauert lange, bis es dann wirklich in den Köpfen und Herzen auch verankert. Ja. Es dauert, es braucht seine Zeit, weil man hat zwei Vorsprachkriege hinter sich und man hat sich bekämpft und dazu kommt noch der nationalsozialistische Terror. Also es braucht dann bis zur deutsch-französischen Freundschaft.
Wie war denn das Verhältnis von diesem Konstrukt unter Völkerbundverwaltung zum Nachbarn im Norden und Osten, also der Weimarer Republik? Gab es da wirtschaftlichen Austausch sehr stark oder ging der eher nach Frankreich? Gab es politischen Austausch? Wie war es mit den Parteien zum Beispiel? Also wie war so die Wechselwirkung? War das eine harte Grenze oder war die eher weich?
Es ist eher eine weiche Grenze, keine harte Grenze, ja.
Okay, das heißt, man hat viel Austausch gehabt. Gab es auch Reisefreiheit eigentlich?
Ja.
Die gab es auch. Okay. Mhm. Und ich habe dann gesehen, dass in diesem Landesrat später dann sogar auch Mitglieder der NSDAP waren. Das heißt, auch die Parteien der Weimarer Republik waren auch im Saargebiet zugelassen.
Natürlich.
Okay.
Natürlich. Und die saßen auch im Landesrat oder halt, noch viel wichtiger, halt im Stadtrat von Saarbrücken oder in den anderen Stadträten. Ja.
Okay, also da hat man dann auch direkt Einfluss nehmen können, im Prinzip aus der Weimarer Republik im Saargebiet.
Ja, und es gab auch die Reichsministerien, die immer wieder auch teilweise auch Geld gegeben haben, unterstützt haben. Es gab da ganz, ganz klar auch Kapitalflüsse.
Wenn man sich in die Situation der Menschen reinversetzt, so um 1920, 25 herum, die wussten ja, dass 1935 diese Volksabstimmung kommen wird. Wie sehr hat man darauf hingefiebert?
Man kann immer wieder finden, wir brauchen eigentlich gar nicht abzustimmen.
Okay.
Ist klar, wie es ausgeht. Okay. Es ändert sich erst in dem Moment, wo die Nationalsozialisten an die Macht kommen. Also man kann wirklich sagen, 1925 hätten 100% oder 98,5% fürs Deutsche Reich gestimmt. Und erst in dem Moment, wo die Nationalsozialisten an die Macht kommen, da gibt es eine Minderheit, die ausschert aus der Volksgemeinschaft und für Status quo trommelt.
Okay, aber zu Frankreich wollte eigentlich niemand, sondern wenn überhaupt, dann neutral.
Also 0,4% haben für Frankreich votiert, aber es werden mit Sicherheit die Franzosen gewesen sein, die hier waren, die durften nämlich abstimmen bei dieser Abstimmung.
Okay, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, ab Januar 1933, Hitler kam an die Macht, dann hat sich ein bisschen die Dynamik verändert. Wie hat sich das dann das im Saargebiet selbst niedergeschlagen? Gab es hier auch entsprechend Demonstrationen gegen die Nazis oder hat man dann gewarnt davor? Hat man irgendwie merkt man auch eine Veränderung in der Presselandschaft?
Also es ist so, dass wir hier an der Saar ca. 4000 Exilanten hatten, sehr schnell. Weil es ist das Übliche, wenn jemand unter Druck gerät, geht er erstmal in die nächste Nachbarschaft, immer in der Hoffnung wieder zurückkehren zu können. Und hier waren 4000 Exilanten, es waren natürlich meistens fast immer KPD-Mitglieder, SPD-Mitglieder oder Juden. Und das Problem ist, dass ich habe mich auch mal gefragt, ja, warum glaubt denen denn niemand, was sich da abspielt an Terror, an politischer Gewalt? Und da man kann die Theorie finde ich sehr interessant, dass das ganze das politische System versäult war. Also jeder war in seiner eigenen Blase und hat nicht mit den anderen gesprochen. Und wenn es dann halt einen Kommunisten getroffen hat, dann war da ein Zentrumspolitiker auch nicht so ganz erschüttert, weil dann hat der es wahrscheinlich auch in irgendeiner Form verdient. Also man hat diesen Berichten im jeweils anderen politischen Lager keinen Glauben schenken wollen oder nicht so richtig. Und wir müssen nochmal aufpassen, wir denken NS immer von der Katastrophe her. Mhm. Am Anfang wusste noch keiner, wo die Reise so genau hingeht.
Okay, das heißt, auch wenn man es gemerkt hat hier an der Saar, dass da jetzt was passiert in der Weimarer Republik, das, was dann kommen würde, konnte auch da, hat keiner gehabt.
Man konnte es nicht wissen und die Weimarer Republik hatte auch wenig Freunde. Muss man auch sagen, die Zahl der Demokraten in der Weimarer Republik war ja auch viel zu klein und gerade auch die Eliten schauten mit traurigen Augen zurück ins Kaiserreich und hätten am liebsten wieder ein Kaiserreich gehabt wie vor 1914 und man muss immer auch eins immer mitdenken, die fatale wirtschaftliche Situation in diesen Jahren, 6 Millionen Arbeitslose. Es gab kaum, also die Unterstützung, die gewährt wurde, reichte nicht zum Leben. Und das treibt natürlich radikalen Kräften die Stimmen zu, die Wähler zu.
Hm. Da kommen wir jetzt zur Saarabstimmung selbst. 1935, 13. Januar, wurde abgestimmt. Das Ergebnis, man hätte nicht abstimmen müssen, es war immer noch klar. Es waren dann, ich glaube, 90,2% ist die genaue Zahl. Ich habe es immer noch im Kopf von meinen Stadtführungen, die ich immer gegeben habe. Wie lief die Saarabstimmung denn ab? War das wie eine normale Wahl, wie wir sie heute auch kennen? Sonntagmorgen werden die Wahllokale geöffnet um 8 Uhr und dann kommen mal so vereinzelt Leute oder gab es einen Run auf die Wahllokale?
Es gab einen absoluten Run.
Okay.
Es gab einen absoluten Run und ich hab die letzten 2 Stunden konnte man schon aufhören, weil schon alle da gewesen waren. Also es gab wirklich eine ganz, ganz hohe Beteiligung. Okay. Es gab einen Run auf die Wahllokale und es wurde auch von britischen Truppen bewacht. Also auch die Sicherheitsstufe war groß, aber die Beteiligung war, also heute würden wir uns freuen, wenn wir nochmal in die Nähe solcher Beteiligungen kämen.
Okay. Gab es denn auch irgendwelche, wenn Sie sagen, da war hohe Sicherheitsvorkehrungen, da waren britische Truppen dabei, die das Ganze bewacht haben, Gab es denn Vorfälle? Gab es denn auch Fälle von Manipulation oder Ähnlichem? Oder war das wirklich eine saubere, einwandfreie Wahl mit einer gigantischen Beteiligung?
Es war mit einer gigantischen Beteiligung eine absolut saubere Wahl. Die okay. Aufsicht war auch, also auch in den Wahllokalen standen Wahlbeobachter und auch Militär. Also die Bewachung, man konnte nicht mauscheln. Ja. Das wäre nicht möglich gewesen.
Okay, also eigentlich ein demokratischer Traum, diese Wahl, diese Abstimmung. Welche unmittelbaren Folgen hat sie? Also am 13. Januar wird abgestimmt. Was war am 14. Januar los?
Da gab es noch kein Ergebnis.
Da gab es noch kein, okay. Also wie lange hat die Abstimmung
Man musste gedauert? Neun weiteren Tag warten. Okay. Und dann war natürlich die Presse mal wieder in Euphorie. Und die Exilanten haben ziemlich schnell verstanden, dass es nun besser ist, das Saarland zu verlassen. Und auch Menschen von hier sind dann auch geflohen. Und ja, dann kam es. Und das, womit die Menschen auch nicht gerechnet haben, die dachten ja, sie kämen wieder zur Rheinprovinz und zur Pfalz. Aber dass sie dann so einen eigenen Gau bekommen, das haben die sich auch nicht träumen lassen. Das war nicht das, was sie sich gewünscht hatten.
Okay, das heißt, wenn wir nochmal auf die Eingangsüberlegungen bezüglich der Identität zurückkommen, das heißt, in diesen 15 Jahren hat sich keine wirkliche Identität als Saargebietler oder Saarländer herausgebildet?
Man hat es immer wieder skandiert, Deutsch ist die Saar, Deutsch immer da, aber die Identität war immer noch stärker da, wo sie vorher war, aber ich würde schon sagen, dass sowohl die erste Saargebietszeit als auch die zweite, beides zusammen hat dazu geführt, dass Saarländer dann eine saarländische Identität hatten, ganz klar.
Gehen wir gleich auch nochmal drauf. Erstmal müssen wir nochmal auf die Franzosen gucken. Ja? Die Saarländer haben abgestimmt, kurze Zeit später dann so sehr euphorische Jubelmeldungen. Wie haben die Franzosen das Ergebnis aufgenommen? Die wussten wahrscheinlich auch schon, was ihnen blühte. Aber wie ging es dann weiter? Was passierte mit den Kohlegruben? Die Franzosen haben die ja eigentlich eher unabhängig von Land und Leuten betrachtet, oder? Oder war denen klar, okay, jetzt sind wir die auch los?
Es sind immer Staatsgruben gewesen. Und in dem Moment, wo das Saarland wieder zum Deutschen Reich gehört, sind das dann deutsche Staatsgruben. Das war aber klar, da gab es auch keine Verhandlungsmasse in irgendeiner Form.
Okay, das heißt, die Franzosen haben das Ergebnis auch akzeptiert und sind dann wirklich anstandslos und ohne zu meckern gegangen und haben das Saarland in Ruhe gelassen.
Ja.
Okay. Wie waren denn die Reaktionen dann in Frankreich? Man hat das einfach hingenommen und akzeptiert oder gab es dann auch Stimmen, die gesagt haben, wir hätten da irgendwie mehr machen müssen, wir hätten die kulturell vielleicht auch näher an uns binden können?
Das hat man nach 45 gemacht. Also man hat daraus gelernt, weil man muss sagen, in der ersten Saargebietszeit hatten die Franzosen eine Herr-im-Haus-Mentalität und sie haben sich keine Freunde gemacht an der Saar.
Okay. Ja, interessant. Immerhin haben sie daraus gelernt. Aber jetzt gucken wir auch mal auf die langfristigen Folgen. Wir haben es ja eben schon angesprochen, die Identität der Menschen. 15 Jahre Unabhängigkeit, die Saar-Abstimmung. Sie haben gesagt, dieses Saar-Denken gab es eigentlich nicht wirklich, bis auf die netten Lieder, die man dann geträllert hat, die aber auch mehr abgezielt haben auf das Deutsch als auf das Saar. Also Sie würden auch nicht sagen, dass diese Saar-Abstimmung eine Art Geburtsstunde der Saarländer war. Oder vielleicht doch? Schwierige Frage.
In welchen Quellen wollen Sie es festmachen? Ich sage zu meinen Studierenden immer, es gibt wunderbare Fragen, aber dann bräuchten wir jetzt jede Menge Tagebücher und Ego-Dokumente, wo wir das mal besser rausfiltern könnten als aus der Presse. Also wenn wir die Presse nehmen, dann immer wieder, also deutsche Mutter heim zu dir, also zurück nach Deutschland. Aber man will nicht eigenständig sein. Das ist keine Option. Also irgendeine separatistische Bewegung gab es hier auch nicht.
Okay.
Gab es nicht.
Gab es gar nicht, okay. Wenn wir dann vorspulen auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wir haben gesagt, die Franzosen haben so ein bisschen aus dieser Zeit gelernt. Welche Auswirkungen hatten denn diese 15 Jahre unabhängiges Saargebiet unter Völkerbundverwaltung auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg? Hat man denn viel daraus mitgenommen? Haben die Leute sich dann auch daran erinnert nach dem Zweiten Weltkrieg? Also welche Rolle spielt diese Zeit so im Nachhinein?
Ja, also im ersten Blick schien die Situation ja dieselbe zu sein. Wieder stehen die Franzosen im Land und das war auch immer, was auch gerade in den ersten Jahren, in den 20er Jahren als große Belastung empfunden wurde, immer wieder die Truppen. zu sehen, die ihn auch vor allem zu Beginn auch Kontrollfunktionen hatten. Und also Franzosen sind wieder da. Aber man konnte natürlich in den 20er Jahren mit strahlenden Augen aufs Kaiserreich zurückblicken. Mhm. Ein Rückblick war jetzt nicht mehr möglich. Also auf den vielleicht mit Sicherheit auch Nationalsozialisten hier an der Saar gegeben haben, die den Untergang des tausendjährigen Reichs bedauert haben, aber mehrheitlich war da kein Wunsch, dahin zurückzukehren. Man hat ja auch eine Sondersituation gegenüber der Bundesrepublik. Diejenigen, die die politischen Ämter bald übernehmen, sind häufig Remigranten. Mhm. Die spielen in der Bundesrepublik kaum eine Rolle. Auch Willy Brandt wurde immer beschimpft. Er hätte sich ja dem Ganzen entzogen, hätte dann sicher in Norwegen gesessen. Das ist hier nicht so. Also Hoffmann, der erste Ministerpräsident, war lange im Exil, auch andere Regierungsmitglieder. Und die waren überzeugte sie waren absolute Gegner des NS. Das ist hier eine Sondersituation. Ja. Und die Franzosen unter Grandval haben gesehen, wir müssen Angebote machen. Also dieses Top-Down-Durchregieren funktioniert nicht. Und man hat, ich glaube, gleich Edith Piaf aus Paris nach Saarbrücken gebracht. Man hat die Universität sehr schnell gegründet, die ganz stark deutsch-französisch sein sollte, aber auch international. Und das war ja am Anfang auch, man hat schnell einen Rundfunk bekommen und man hat ja auch große Autonomie gehabt. Man hat jetzt auch richtig demokratische Rechte.
Ja.
Also das ist, man hat aus der ersten Saargebietszeit haben die Franzosen wirklich gelernt und nun wollen sie Angebote machen und nicht mehr wie gesagt, so Top-Down-Regie.
Ja, okay, das heißt also, man hat nicht mehr getrennt zwischen, okay, wir haben hier die Kohle, das ist das, was uns interessiert und die Leute interessieren uns gar nicht, sondern man hat das eine mit dem anderen und auch dann mit dem politischen Miteinander verknüpft. Gibt es denn sonstige Parallelen oder auch große Unterschiede in diesen Anfangszeiten? Also unabhängiges Saargebiet oder wie gesagt, Saargebiet unter Völkerbundverwaltung und dann unabhängiges Saarland ab 1947? Oder war das wirklich, das waren zwei komplett unterschiedliche Welten?
Politisch war es unterschiedlich, weil man hatte nun eine eigene Regierung und das macht den großen Unterschied, auf jeden Fall.
Ja, okay. Würden Sie denn abschließend dann sagen, dass diese 15 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg bis zur Saarabstimmung für die Saarländer eigentlich nur eine historische Fußnote sind, wo sie schon mal so ein bisschen Saarland in Anführungszeichen schnuppern durften, wie sich das anfühlt, wenn man zusammen in gemeinsame Grenzen hat? Oder hat diese Zeit dann doch stärker geprägt, als den Saarländern vielleicht auch selbst bewusst ist?
Also wenn es die zweite Abtrennung nicht gegeben hätte, wäre es eine Fußnote geblieben. Aber dadurch, dass sich das nochmal wiederholt und unter anderen Vorzeichen und unter ganz anderen politischen Erfahrungen mit dem tausendjährigen Reich, kompletten Zusammenbruch dann auch des Deutschen Reichs, diese beiden Erfahrungen zusammen, ich finde, die sind wichtig für die saarländische Identität, die sich dann entwickelt.
Okay, also um nochmal dann auf die Frage nach der Geburtsstunde zu kommen, also wenn überhaupt, dann nur im Kontext des zweiten unabhängigen Saarlandes als solche zu sehen, aber allein für sich.
Also wenn die damals vielleicht wieder in die alten Strukturen zurückgekommen wären, nach Bayern und nach Preußen, wäre es das vielleicht dann auch geblieben.
Okay, auch eine spannende Überlegung. Wir sind heute wo ganz anders. Das Saarland ist als Bundesland etabliert und das ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Frau Professor Clemens, vielen, vielen Dank, dass Sie mit mir zurückgeblickt haben vor 90 Jahren, die Saarabstimmung im Saarland am 13. Januar 1935 und wie es dazu kam, wie die Zeit damals war nach dem Ersten Weltkrieg und wie die Saarländer zu den Saarländern geworden sind. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Professor Dr. Gabriele Clemens von der Universität des Saarlandes im Gespräch mit mir über 90 Jahre Saarabstimmung. Vor 90 Jahren, 1935, haben die Menschen im Saargebiet abgestimmt, wohin sie möchten, und haben sich damals eben für das Deutsche Reich entschieden. Eine, vielleicht Geburtsstunde des heutigen Saarlandes. Auf jeden Fall mehr als eine historische Fußnote in der Geschichte des Saarlandes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder euch der Podcast ganz allgemein gefällt, den wir euch hier Woche für Woche vorbereiten, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Gebt uns 5 Sterne, egal ob bei Spotify, bei Audible oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr es richtig gut findet, dann schreibt doch auch noch was dazu. Sagt uns, was ihr sehr, sehr gut findet, was wir vielleicht auch besser machen können. Wir freuen uns über euer Feedback und eure 5 Sterne sind uns sehr, sehr viel wert. Und wir sagen jetzt schon vielen Dank dafür und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.